Und nun fahren wir weiter. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Gemäß allen Taten, die sie getan haben, von den Tagen an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie auch dir. Und nun, höre auf ihre Stimme, nur zeuge ernstlich gegen sie und tue ihnen die Weise des Königs kund, der über sie herrschen wird. Wir sind hier an einem ganz dramatischen Ort angelangt. Israel verwirft Gott als König. Und wir haben gerade in Vers 8 gelesen, Gott erinnert an die Zeit von Ägypten, vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten, bis auf die Tage Samuels. Man könnte sagen, ein heilsgeschichtlicher Rückblick. Und diese Zeit bildet nämlich eine ganz besondere Einheit in dem Heilsplan Gottes. Es ist genau ein Zeitalter. Die ganze Heilsgeschichte ist ja eingeteilt in 7 Heilszeitalter. Und zwar nach einem strengen Plan Gottes. Ein Heilszeitalter beginnt mit einem Bund Gottes mit Menschen. Und es beginnt immer mit Segen. Aber in der weiteren Zeit gibt es einen Niedergang, weil der Mensch Gott gegenüber untreu ist. Und dieser Niedergang wird so schlimm, dass schließlich das Heilszeitalter endet mit Gericht und mit Fluch. Und das ist ganz konsequent so der Fall durch die ganze Bibel hindurch. Nicht wahr? Es gibt ja manche, die sagen, Dispensationalismus. Das ist so eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert und hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Nun ist es aber oft so, dass die meisten gar nicht wissen, was heißt eigentlich Dispensationalismus? Was heißt das Wort Dispensation? Das ist ein Fremdwort für Zeitalter. Für ein Heilszeitalter. Im Lateinischen Dispensatio meint eine Zeitalter, das mit einer bestimmten Gesetzmäßigkeit und Verwaltung verbunden ist. Und dieses Wort kommt tatsächlich in der Bibel vor. Natürlich in der lateinischen Bibel. Nämlich, ich schlage kurz auf, Epheser 1. Da spricht der Apostel Paulus über das tausendjährige Friedensreich. Er nennt es die Fülle der Zeiten, weil es die Zeitalter hier auf der Erde dann ganz am Ende zum Höhepunkt führen soll. Und da sagt er in Epheser 1, Vers 10, er spricht da von dem Willen und dem Plan Gottes für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Also die Fülle der Zeiten, das letzte krönende Zeitalter hier auf der Erde, dafür hat Gott vorgesehen, dass Christus einmal alles regieren wird. Er wird das Haupt sein und zwar wird Himmel und Erde verbunden sein unter seiner Regierung. Und nun sieht man hier in Vers 10, heißt es, für die Verwaltung. Oder man kann auch übersetzen das griechische Wort Oikonomia, für den Haushalt der Fülle der Zeiten. Und dieses Wort ist in der lateinischen Vulgata-Übersetzung übersetzt mit Dispensatio. Verwaltung. Es ist so, Oikonomia kann auch bedeuten Hausgesetz, Oikos, Haus, Nomos, Gesetz, Oikonomia, Hausgesetz. Und es ist ja so, in jedem Haus gilt eine bestimmte Hausordnung. Das muss man den Kindern beibringen. Das ist immer sehr schwierig. Die sagen, aber er, der da, aus der anderen Familie, der darf. Und da muss man erklären, ja gut, die Eltern haben das so beschlossen und bei ihnen im Haus gilt das, aber bei uns ist das anders. Und so ist von Haus zu Haus, gibt es eine andere Hausordnung. Und wir sehen, es gibt für das Tausendjährige Reich eine ganz bestimmte Hausordnung. Ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit. Zum Beispiel, Gott wird dann immer direkt eingreifen, wenn Unrecht geschieht hier auf der Erde. Heute ist das nicht so. Heute geschieht manches und die Menschen fragen, warum greift Gott nicht ein? Warum stoppt er nicht sofort dieses Unrecht, das da und dort geschieht? Gott greift nicht ein. Er wird einmal eingreifen, es ist eine Frage der Zeit. Aber jetzt nicht. Im tausendjährigen Reich wird diese Frage nie offen bleiben. Gott wird seine Gerechtigkeit immer durchsetzen. Im tausendjährigen Reich wird die Gerechtigkeit Gottes hier auf Erden herrschen. Und darum die Verwaltung, die Dispensatio der Fülle der Zeiten hat eben eine ganz bestimmte Ordnung. Und dieses zukünftige Zeitalter steht im Kontrast zu früheren Zeitaltern. Nicht wahr? Wenn es Christen gibt, die sagen, also Dispensationalismus und diese Einteilung in verschiedene Zeitalter, das ist völlig unbiblisch. Da muss man wissen, man kann das mit zwei Bibelstellen sofort vom Tisch wischen. Epheser 1, Vers 21, da spricht der Apostel über den Herrn Jesus, der auferstanden ist, zur Rechten Gottes ist und den höchsten Platz hat. Und da sagt er, Epheser 1, 21, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Hier spricht er über dieses Zeitalter und über das zukünftige Zeitalter. Griechisch Aion. Ein Zeitalter, das auch von bestimmten Grundsätzen geprägt ist. Das ist in diesem Wort drin enthalten. Also da wird unterschieden dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, und das zukünftige Zeitalter. Das ist genau die Redeweise, die man auch in den rabbinischen Schriften findet. Im Judentum hat man das auch gekannt, dieses Zeitalter und das zukünftige. Ha-Olam Hazeh und Ha-Olam Haba. Olam entspricht genau dem griechischen Wort hier, Aion. Und mit dem zukünftigen Zeitalter hat man hingewiesen auf die Zeit, wenn der Messias einmal als König über diese Erde herrscht. Also in dieser Stelle haben wir zwei Zeitalter, nicht wahr? Jetzt schlagen wir auf, wir gehen ein bisschen weiter, Epheser, Philipper, Kolosser. Da spricht der Apostel Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Und er sagt, diese Wahrheit war in früherer Zeit verborgen. Aber jetzt, neutestamentlich, ist das geoffenbart worden. Und das beschreibt er so in Kolosser 1, Vers 26. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Merken wir, über die Vergangenheit spricht er in der Mehrzahl von den Zeitaltern. Und wir haben doch in der Schule gelernt, damals auf der Volksschule, die Lehrer haben zwar nicht so gesagt, aber das sollte es bedeuten. Es gibt im Deutschen Einzahl, Singular, und Mehrzahl, Plural. Einzahl, da werden Dinge bezeichnet, die nur einmal vorkommen. Und Mehrzahl, damit werden Dinge bezeichnet, zwei und mehr. Kann also auch drei, vier sein oder tausend oder noch mehr. Nun, wenn hier steht von den Zeitaltern her, dann sind das mindestens zwei vergangene Zeitalter. Die Kombination Kolosser 1,26 und Epheser 1,21 ergeben also mindestens vier Zeitalter. Und das meint man mit Dispensationen. Und Dispensationalismus ist die Lehre von den biblischen Heilszeitaltern. Und damit ist klar, wie kann man sagen, Dispensationalismus sei eine menschliche Erfindung und haben mit der Bibel nichts zu tun. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und jetzt ist eben die Erkenntnis dann so grandios, Wenn man feststellt, es gibt tatsächlich 7 Zeitabschnitte in der Bibel, die so aufgebaut sind, dass sie beginnen mit einem Bund Gottes und mit Segen, dann geht es durch die Untreue des Menschen abwärts und wird so schlimm, dass schließlich Gott dieses Zeitalter mit Gericht beendet und das, was mit Segen begann, endet mit Fluch. Es beginnt ganz vorne in der Bibel. Gott erschafft alles wunderbar, die ganze Schöpfung, und er erschafft das erste Menschenpaar, Adam und seine Frau. Er schließt einen Bund. In Hosea 6 wird ausdrücklich gesprochen über den Bund mit Adam. Aber es beginnt zwar mit Segen, Gott segnet nämlich das Ehepaar, 1. Mose 1, aber dann kommt der Sündenfall. Der Mensch wird untreu, bricht den Bund und von da an geht es nur noch abwärts. Und das Böse nimmt immer mehr zu, bis Gott schließlich durch das Gericht der Sintflut dieses erste Zeitalter beendet. Und was eben mit Segen begann, endet mit Fluch. Aber gleich danach schließt Gott mit Noah in 1. Mose 9 einen Bund. Und er segnet Noah und seine Söhne. Aber dann sehen wir, wie dieser Bund gebrochen wird. Noah, dieser treue Mann, beginnt sich zu betrinken. Und sein Sohn Ham benimmt sich auf ganz schändliche Art und Weise gegenüber dem Vater. Die Nachkommen vermehren sich und sie lösen sich ganz von Gott und wollen schließlich Gottes Gebot in dem Bund mit Noah. Sie sollen sich zerstreuen, verteilen über die ganze Erde. Das wollen sie nicht einhalten, sondern sie wollen zusammenbleiben an einem Ort. Und sie bauen die Stadt Babel und den Turm. Und dieser Turm war ein Turm, um Abgötterei zu betreiben, eine sogenannte Zikkurat. Und so muss Gott schließlich eingreifen. Dafür war Nimrod, sein Name bedeutet, lasst uns rebellieren. Es war Rebellion gegen Gott und Gott greift ein und richtet mit der Sprachenverwirrung. Und was mit Segen begann, endet mit Fluch. Und so wird die Menschheit dann doch über die ganze Erde zerstreut. Gott erzwingt das. Aber gleich darauf beruft Gott Abraham. Und er schließt mit ihm einen Bund. Und er segnet ihn. Aber wir sehen, wie es dann auch mit den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie es da abwärts geht. Und wie in dieser Familie so vieles ganz, ganz, ganz verkehrt geht. Und schließlich geht die Nachkommenschaft von Abraham, Isaak und Jakob nach Ägypten. Und was geschieht dort? Sie passen sich dermaßen der Kultur an, Ezekiel 20 sagt, dass sie begannen, die Götter der Ägypter anzubeten und zu verehren. Ezekiel 20, Ezekiel 23. Und so musste Gott eingreifen mit Gericht und er ließ sein auserwähltes Volk in die Hand der Ägypter fallen. Jeder Junge, der geboren werden würde, sollte in den Nil geworfen werden. Und so endet auch dieses Zeitalter mit Abraham, das mit Segen begann, mit Fluch und Gericht in der Fremde in Ägypten. Aber danach beruft Gott Mose und er lässt das Volk aus Ägypten herausziehen. Jetzt kommen wir zu diesem Zeitalter, das in 1. Samuel 8, ab Vers 8 beschrieben wird. Nämlich ab dem Exodus bis auf die Tage Samuels, wo das Volk einen König verlangt. Und was macht Gott? Am Sinai schließt er einen Bund mit Israel. Und er segnet das Volk Israel. Aber schon gleich darauf erweist sich der Mensch als untreu. Israel begeht die Sünde mit dem goldenen Kalb. Und während der ganzen Wüstenwanderung gibt es ständig ein Aufbäumen und Murren. Schließlich bringt Gott sie aber ins Land der Verheißung. Und schon bald darauf, nach 6 Jahren Eroberung, dauert es noch 14 Jahre, bis der Abfall bestraft werden musste mit Kushan Rishathaim. Das ist der Beginn der Richterzeit. Und wir haben dann in der Richterzeit ein ständiges Abfallen. Gott gibt wieder Gnade. Wieder abfallen, noch tiefer. Gott gibt wieder Gnade. Wieder abfallen. Und so weiter und so fort. Wenn man denkt, Gott wollte damals, als er den Bund mit Israel schloss am Sinai, der König sein. Gott errichtete eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Aber der Mensch erwies sich als untreu. Gott wollte durch die Bibel regieren. Richter sollten jeweils anhand der Bibel erklären, was Gott zu diesem und diesem Fall sagt. Aber jetzt sind wir hier an dem Punkt angekommen, das Volk sagt, wir wollen einen König, wir wollen so sein wie die anderen Völker. Und das war wirklich ein großes Problem. Und Gott sagt, sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Und jetzt nach Schema, was muss kommen? Das Gericht Gottes. Und da schlagen wir auf Hosea 13, Vers 11. Und das hilft uns, die Tragweite von 1. Samuel 8 in der vollen Tiefe zu verstehen. Also, Hosea 13, Vers 11. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Nicht wahr? Das Volk fordert einen König und Gott sagt, gut, Samuel, setze einen König ein. Gott sagt ja in 1. Samuel 8, Vers 9, und nun, höre auf ihre Stimme. Und in 1. Samuel 8, dann am Schluss, nochmals, Vers 22, und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Aber dieser König sollte das Gericht Gottes sein, das das Zeitalter der Theokratie abschließt. Gott gab ihr einen König in seinen Zorn. Und schließlich nahm er ihn dann auch weg in seinem Grimm. Und wie war das? Hier auf dem Bild, das ich so gewählt habe für 1. Samuel 8, wo der König verlangt wird. Und zwar der König nach dem Herzen der Menschen. Und wir werden auch gleich noch sehen, wie sympathisch Saul war. Wirklich so, dass die Menschen sagen mussten, das ist der ideale Mann für uns. Wir werden all seine Vorzüge gleich noch kennenlernen. Aber es war nicht der König nach dem Herzen Gottes, nach dem Herzen der Menschen. Und es ist so, dass Saul schließlich das Volk Israel in einen Krieg gegen die Philister führt, in dem Israel total verliert. Und Israel verliert ganz viel vom Land. Also die Philister können ganz viele israelitische Gebiete erobern. Übrigens, bis nach Bet-She'an, hier auf dem Bild, das ist der Zivilisationsschutthügel des alttestamentlichen Bet-She'an. Und das ist südlich vom See Genezareth gelegen. Aber die Philister, wo wohnten die? Das Philisterland war im heutigen Gazastreifen. Und da rundherum. Nun gelangen die aber bis nach Bet-She'an, denn wir werden sehen, am Ende von 1. Samuel, da stirbt der König im Krieg. Und zwar durch Selbstmord. Saul stirbt mit Selbstmord und er wird von den Feinden an die Stadtmauern von Bethshean aufgehängt. Und damit endet dieses Zeitalter mit Gericht. Mit der Leiche des Königs nach dem Herzen der Menschen an den Stadtmauern von Bethshean. Also was hier jetzt kommt, ist ein Gericht. Und das wieder ganz nach Schema. Was geschieht danach? Ich greife jetzt vor, heilsgeschichtlich. Nachher erwählt Gott David als König. Aber das war nicht mehr der König nach dem Herzen der Menschen, sondern der König nach dem Herzen Gottes. Wenn wir kurz aufschlagen, Apostelgeschichte 13, da erläutert ja Paulus die Heilsgeschichte ab den Erzvätern, ab dem Auszug aus Ägypten und führt das weiter. Zunächst mal bis auf David in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Ich lese schon des Zusammenhangs wegen ab Vers 20. Und danach, während 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kiss, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre. Und nachdem er ihn weggetan hatte, Gott tat ihn weg. Wie Hosea 13 sagt, ich nahm ihn weg in meinem Grimm. Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Das ist eine Zusammensetzung aus zwei Zitaten. Psalm 89, Vers 21, ich habe David gefunden. Und 1. Samuel 13, Vers 14. Das ist der König nach den Gedanken Gottes. Und mit König David schließt Gott einen Bund. Psalm 89 am Anfang spricht über diesen Bund mit David. Und dieser Bund beinhaltet, von König David wird einmal der Messias abstammen, der am Ende der Tage über die ganze Erde regieren wird. Aus der Dynastie von David hervorkommend. Aber leider sehen wir dann auch da, was mit Segen begann, geht abwärts. David versagt in seinem Leben schwer. Und sein Sohn Salomo, am Anfang so voll Weisheit, verstrickt sich auch in der Sünde. Und nach ihm wird Israel gespalten in zwei Nationen, die 10 Stämme und die 2 Stämme, alles wegen der Sünde Israels. Es geht abwärts und abwärts, bis Gott eben eingreifen muss mit Gericht. Und zwar werden die 10 Stämme deportiert nach Assyrien und die 2 Stämme werden deportiert nach Babylon und kommen unter die Oberherrschaft der Babylonier. Und dann schließt Gott wieder nach diesem Gericht und diesem Fluch einen Bund. Und zwar den Bund mit Zedekia. Der ist den meisten unbekannt. Der Bund mit Zedekia, der wird in Hesekiel 17 ausführlich beschrieben und der beinhaltet Folgendes. Zedekia musste anerkennen, die Babylonier sind die Oberherren. Von jetzt an regieren die Heidenvölker. Und jetzt wird nicht die Dynastie von König David zur Weltherrschaft gelangen. Sie müssen die Oberherrschaft der Heiden anerkennen. Aber Hesekiel 17 macht klar, Zedekia hat diesen Bund gebrochen und rebelliert. Und er hoffte, dass die Ägypter zu Hilfe kommen und das babylonische Joch abwerfen. Aber das war falsch. Dadurch kam es zum Untergang von Jerusalem und vom Tempel. Da hat ein neues Zeitalter begonnen, das Zeitalter, das der Herr Jesus in Lukas 21 nennt, die Zeiten der Nationen. Und Daniel als Prophet in Babylon musste diese Dinge klären. Jetzt ist die Zeit des babylonischen Weltreiches und danach kommt ein anderes, das Medopersische, und dann kommt das griechische Reich und dann das römische Reich. Und in der Offenbarung wird dann gezeigt, das römische Reich hat drei Phasen. Es war, ist nicht und kommt wieder hervor. Aber, das lernen wir aus dem Buch Daniel, ganz am Schluss wird der Messias kommen und dieses letzte Reich in seiner letzten Form vernichten und dann sein Herrschaftsreich aufbauen. Und so sehen wir das Zeitalter. Dieses Zeitalter beginnt bereits mit dem Bund mit Zedekia und dauert über die ganzen Zeiten der Nationen, bis dann ganz am Schluss die große Drangsal über diese Welt kommen wird. Der größte Weltkrieg. Dieses Zeitalter wird mit Gericht enden und auf dem Höhepunkt erscheint der Richter der Welt, der Herr Jesus. Und dann richtet er das tausendjährige Reich auf, das zukünftige Zeitalter. Und das beginnt nach Jeremia 31 damit, Vers 31, dass Gott mit Israel einen neuen Bund schließen wird. Nicht mehr so, wie der Bund damals, den er geschlossen hatte, als er sie aus Ägypten herausführte. Und so sehen wir, das tausendjährige Reich ist das siebte Zeitalter. Und ganz nach Schema beginnt es mit einem Bund und, wie Jeremia 31 und folgende zeigt, mit Gottes Segen. Aber wir werden, wenn man das tausendjährige Reich studiert, sehen, auch da geht es abwärts. Denn die, die in das Reich hineingehen, die werden zwar alle von Neuem geboren sein. Wer nicht von Neuem geboren ist, sagt der Herr Jesus in Johannes 3, wird nicht in das Reich Gottes eingehen. Aber diese Menschen aus den Nationen, aus Israel, werden Nachkommen haben. Und die werden sich nicht automatisch bekehren. Und viele werden sich einfach mit Schmeichelei dem König unterwerfen. Aber wenn die Zeit vorbei ist, während der der Teufel gebunden sein wird, am Schluss wird er wieder freigelassen. Und er wird alle diese Nachkommen, die sich nicht bekehren, wird er zum letzten Aufstand verführen. Der genannt wird dort in Offenbarung 20, der Aufstand von Gog und Magog. Und dann wird mit Feuer vom Himmel dieser Aufstand gerichtet werden. Und dann kommt das Endgericht und ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber alles konsequent nach diesem Schema. Und nicht wahr, wenn ich das manchmal so erlebe, wie Gläubige sagen, ja, Dispensationalismus und diese Einteilung, das ist Fantasie. Man sagt, ist das Zufall? Dass man die Bibel studiert, dass man entdeckt, es gibt sieben solche neuen Zeitabschnitten und es ist konsequent so, Bund und Segen, Niedergang durch die Untreue des Menschen und am Schluss Gericht und Fluch und dann wieder ein Bund. Durch die ganze Bibel hindurch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, und wo ist da die Gemeinde geblieben? Ja, die Gemeinde wird in Epheser 3 beschrieben als ein Geheimnis, das von Ewigkeit her im Herzen Gottes verborgen war. Und das hat er erst neutestamentlich den Aposteln dann völlig geoffenbart, dieses Geheimnis. Und das ist in dem Sinn ein überraschender Einschub in die Zeiten der Nationen hinein. Ja, von Pfingsten bis zur Entrückung. Das ist eine totale Überraschung, weil die Gemeinde eben ein himmlisches Volk ist, hat es nicht Teil an diesen sieben irdischen Bündnissen, aber wird eben da hineingeschoben, sodass man nur sagen muss, welcher Reichtum, welche Tiefe der Weisheit Gottes, wie unergründlich sind seine Wege. Ja, und um das noch vielleicht ein bisschen zu unterstreichen, ich habe gesagt, dieses Zeitalter ist das Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Und da könnte jemand sagen, ja, aber das ist das Zeitalter ab Pfingsten. Nein, der Herr Jesus sagt nämlich schon in Matthäus 12, vor dem Kreuz, Diese Sünde, die Lästerung des Geistes, also die bewusste Verwerfung des Messias, wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Ich benutze den gleichen Ausdruck, Haolam Hazeh und Haolam Haba. Aber wenn er sagt, vor dem Kreuz, dieses Zeitalter, dann muss das ja schon vorher gewesen sein. Ja, natürlich. Seit wann? Seit dem Bund mit Zedekia. Das ist es. Der wird übrigens auch in 2. Chroniker 36 erwähnt, wie Nebukadnezar Zedekia beim Gott Israels schwören ließ, dass er sich den Babyloniern unterwirft in diesem Bund, den Gott nennt in Hesekiel 17, mein Bund. Das ist ja menschlicher Bund. Mein Bund. Und so sehen wir, dann geht das Puzzle total auf. Und natürlich, es gibt ja manche Bücher über Dispensationen, die machen die Einteilung ein bisschen anders, ja? Und das ist auch verständlich, weil es immer wieder so gewisse Einschnitte gibt und da können wir dann denken, ja, da ist ein neues Zeitalter. Aber diese Einteilung mit Bund und Segen, Niedergang, Gericht und Fluch. Bund und Segen, Niedergang, Gericht und Fluch. Das geht so konsequent auf und stimmt dann auch mit allen Stellen überein. Eben auch zum Beispiel mit Matthäus 12, dass der Herr Jesus dieses Zeitalter bereits vor dem Kreuz nennt. Das ist wichtig. Und das ist einfach fantastisch zu sehen. Und dann begreift man eben besser, was hier vor uns geht. Da sind wir am Ende dieses Zeitalters der Theokratie, der Gottesherrschaft, das begonnen hatte mit dem Bund Gottes am Sinai. Gott wollte König sein. Und er nannte sein Volk ein König, eine königliche Nation. Schlagen wir auf, 2. Mose 19. Vers 4. Gott spricht zu Israel. 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein. Aus allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ein Königreich. Israel ein Königreich. Und wer ist der König? Gott. Aber jetzt sehen wir, die Israeliten sagen, wir wollen nicht mehr etwas Spezielles sein. Wir wollen sein wie die anderen Nationen. Ich wiederhole nochmals. 1. Samuel 8. Vers 5 in der Mitte. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Sie wollten so sein wie die anderen Völker und verwarfen damit auch ihr Vorrecht, das auserwählte Volk zu sein. Und darum war das so schwerwiegend. Und Gott sagt zu Samuel, der erschüttert war über diesen Vorschlag, schau, sie haben eigentlich nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Und schauen wir noch in Vers 19, ich greife schon voraus, 1. Samuel 8, Vers 19. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir seien wie alle Nationen, und dass unser König uns richte, und vor uns hier ausziehe und unsere Kriege führe. Also es ist so, dass sie sich weigern, sich da von dem letzten Richter noch korrigieren zu lassen. Sie wollen so sein wie die anderen Nationen. Und deshalb kam das Gericht über sie. Und wichtig ist also, sie wollen nicht einen König, weil sie denken, das ist doch irgendwie in Gottes Ratschluss schon enthalten, dass es einmal Könige geben sollte in Israel. Ja, schlagen wir mal auf. 1. Mose 17, Vers 6. Da geht es ja um den Bund Gottes mit Abraham. Und in Kapitel 17, Vers 6 sagt Gott: Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige sollen aus dir hervorkommen. Ja, das sagt Gott zu Abraham. Könige sollen aus dir hervorkommen. Und sie hätten ja damals sagen können, das ist es. Gott hat ja damals gesagt, Könige sollen aus Abraham hervorkommen. Also, das möchten wir jetzt gerne. Und schauen wir noch im gleichen Kapitel, Vers 16. Ich lese ab Vers 15. 1. Mose 17, Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham, Sarai, deine Frau, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, Fürstin. Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und euch von und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. An Abraham, an Sarah verheißen. Aus dieser Verbindung kommen Könige hervor. Und dann weiter, 1. Mose 35, 11. Da sind wir in der Zeit von Vater Jakob. Ich lese ab Vers 10, 1. Mose 35, Vers 10. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll fortan nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich, eine Nation und eine Schar von Nationen sollen aus dir werden. Und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Da haben wir es. Aber ganz wichtig, die Argumentation des Volkes war nicht, wir berufen uns auf Gottes Verheißungen an Abraham, Sarah und Vater Jakob. Sondern sie sagen, wir möchten sein wie alle Nationen. Sie wollten einen König nach ihren Gedanken. Nicht mehr dieses mühsame, einer erklärt uns, was in der Bibel steht. Und wenn wir das dann einhalten, dann funktioniert's. Und wenn die Leute eben halt das tun, was recht ist in ihren Augen, wie das im Refrain des Richterbuches wiederholt steht, dann funktioniert's eben nicht. Dann gibt es ein Chaos. Nein, sie wollen wirklich sein wie die anderen. Sie müssen nicht mehr denken. Und ein König nach ihren Gedanken entscheidet alles. Und das ist der entscheidende Punkt, um zu verstehen, warum nach dieser Katastrophe mit Saul, der wie gesagt an den Mauern von Bet-She'an als Leiche baumelnd endet, danach erwählt Gott David als König. Ja, und jetzt ist es richtig. Ja, ist etwas ganz anderes. Jetzt war die Zeit gekommen für den König, den Gott vorgesehen hat in seinem Plan. Und da sehen wir, man kann dem Zeitplan Gottes vorausgreifen. Und das darf nicht sein. Auch in unserem Leben, wir müssen warten, bis die Zeit Gottes gekommen ist und nicht seiner Zeit vorausgreifen. Das war verheerend. Und die Motivation und die Gedanken, die damit verbunden waren, die waren falsch. Aber hätten sie Geduld gehabt, der Moment wäre gekommen, wo Gott einen ganz anderen König nach seinen Gedanken gewählt hätte. Das ist so ein wichtiger Punkt, um die Zusammenhänge im ersten Buch Samuel wirklich biblisch, heilsgeschichtlich gut zu verstehen. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause.